ARD.
Erfindungen des Teufels sind seine Walzer. Und ich sage euch, schaut die Taufbücher an und zählet sie nach, die unehelichen Geburten, und gehet denselben nach. Und ihr werdet finden bei den meisten, dass der Anfang ein Walzer von Strauß war.
Dass der Zeitgenosse von Johann Strauß den jüngsten Walzertrend in der Wiener Gesellschaft als Erfindung des Teufels anprangert, ist kein Einzelfall. Auch 100 Jahre später müssen besorgte Eltern mit ansehen, wie ihre Kinder im Sumpf von Woodstock versinken oder ein Pilzfrisurquartett namens Beatles der Jugend jeglichen Verstand aus dem Hirn rock'n'rollt. So ist es auch mit dem Rockstar des 19. Jahrhunderts, Johann Strauß. Schon Johann Strauß' Vater baut ein kleines Walzer- und Unterhaltungstanzimperium mit reisendem Orchester auf. Seine bekannteste Frucht ist und bleibt der Radetzky-Marsch. Als der Sohn Johann dann ebenfalls musikalische Qualitäten und ein sogar noch erfolgreicheres Melodienhändchen an den Tag legt, da versucht der Vater, den Sohn zu verhindern. Nein, der alte Platzhirsch kann die Konkurrenz im eigenen Haus nicht ertragen und klagt gegen seinen ambitionierten Sohn, der auch noch denselben Namen trägt und der die Lizenz zum Musikunternehmer beantragt. Der Vater verliert vor Gericht. Seine Frau lässt sich scheiden. So stinkt ihr dieser Feldzug gegen Eigen, Leib und Blut. Das üble Theater findet ein jähes Ende, als der Walzerkönig Johann Strauß' Vater mit gerade mal 45 Jahren an Scharlach stirbt. Der charmant adrette Sohn Johann Strauß mit dem markanten Oberlippenschnauzer übernimmt nahtlos sowohl das mittlerweile berühmte Orchester des Vaters als auch den Titel Walzerkönig. Und dieser Johann wird zum Walzerkaiser. International. Legendär sind seine Reisen mit dem neuesten Teufelszeug, das die Geburtenrate hochtreibt. Denn die Leute verlieren den Verstand bei Wiener Blut. Rosen aus dem Süden, ein Renner. Und die Rakete schlechthin, die Trittstratsch-Polka. Nicht nur in seiner Heimat Wien bzw. Österreich. Auch in Italien sind Johann Strauß' Tourneen ausverkauft. Ebenso in Amerika. In Boston wird für das Unterhaltungsgenie, ähnlich wie für Pop-Ikone Adele in München 2024, eine eigene Arena errichtet. Eine hölzerne Riesenhalle. Die Dimensionen sind gigantisch. 100.000 Leute sitzen Kopf an Kopf und recken die Hälse, wie die Noten in den tausendfach verkauften Walzerpartituren am Eingang der Halle. So etwas hat es noch nie gegeben. Zu Hause im großen Wiener Musikvereinssaal, da finden 2.000 Leute Platz, aber 100.000. Am Eröffnungsabend zieht der Meister ein. 6 Polizisten gehen voraus, bahnen den Weg einem Schneepflug gleich. Strauß stolziert durch die ausflippende Menge. Der Diener mit der Geige auf einem Kissen hinterher. Frauen versuchen, das Phantom der Walzeroper zu berühren. Männer prosten ihm zu. Cheers! Und wundern sich, dass Strauß' Haarpracht immer noch so voller Locken ist, nachdem doch schon so viele verkauft wurden. Ja, der Diener hatte zu Recht Bedenken, dass nach dieser Aktion der große Neupfundländer, Strauß' Hund, völlig kahlgeschoren daherkommen würde. Johann Strauß, der erste große Marketingkönig. Er hatte für die Amerikaner natürlich seinen größten Hit im Gepäck. Der Donauwalzer. Sein jüngster, sein nachhaltigster Coup, geschrieben als Einlösung eines lange aufgeschobenen Versprechens an den Wiener Männergesangsverein. Wir haben die Ur-Ur-Urahnen gerade gehört. der traditionelle Männergesangsverein, der die Uraufführung mit größter Inbrunst und noch größerem Erfolg meistert. Hier in Boston werden nun alle Dimensionen gesprengt. 20.000 Sänger warten darauf, vom Meister persönlich dirigiert zu werden. Dazu hat er 100 Unterdirigenten engagiert, die seine Zeichen weitergeben. Strauss ist mulmig, aber es gibt kein Zurück. Eine Absage hätte ich mit dem Preis meines Lebens bezahlen müssen, lässt er uns später wissen. Nun denken Sie meine Lage angesichts eines Publikums von 100.000 Amerikanern. Da stand ich auf dem obersten Dirigentenpult. Wie wird die Geschichte anfangen? Wie wird sie enden? Plötzlich kracht ein Kanonenschuss. Ein zarter Wink für uns 20.000, dass man das Konzert beginnen müsse. Ich gebe das Zeichen. Meine 100 Subdirigenten folgen mir so rasch und gut sie können. Und nun geht ein Heidenspektakel los, den ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Da wir so ziemlich zu gleicher Zeit angefangen hatten, war meine ganze Aufmerksamkeit nur darauf gerichtet, dass wir auch zu gleicher Zeit aufhörten. Gott sei Dank, ich brachte auch das zu Weg. An der schönen blauen Donau, ein echter Geniestreich. Der 2888 Kilometer lange schwarze Fluss, der im Schwarzwald entspringt, so viele Länder durchfließt, Burgen, Schlösser, Wälder, Städte sieht und ins Schwarze Meer mündet. Also die eigentlich schwarze Donau mutiert unter Straußhänden zur magischen blauen Donau. Ganz der Legende entsprechend, dass hier einmal, bevor die Menschen sie vertrieben, zarte Wassernixen mit langem, flatterndem Haar lebten. Ihre strahlend blauen Augen sollen das Donauwasser magisch blau gefärbt haben, sodass es vor allem an Frühlingstagen dem Himmel Konkurrenz machte. Strauss komponiert dazu den Soundtrack und die Leute sind im blauen Donauhimmel. Strauss ist nicht nur der Unterhalter, er ist ein wahres Melodiengenie. Allein in diesem Walzer stecken mindestens 6 unvergessliche Themen. Und Freund Brahms, der Strauss gerne in Bad Ischl besucht, notiert auf eine Serviette das Donauwalzer-Thema und schreibt drunter: Leider nicht von mir. Brahms weiß ganz genau, der Walzer seines Wiener Freundes ist taktisch so klug aufgebaut. Zuerst ein atmosphärisches in Stimmung bringen, Nebel über der Donau. Dann das Thema, 6 hinhaltende Anläufe, nach oben gerichtet, bis endlich die Schaumkrone erreicht ist. Genau auf diesen Wellenkamm der schönen blauen Donau warten die 100.000 in Boston, später 100 Millionen in aller Welt jährlich am Neujahrstag, wenn die inoffizielle Hymne Österreichs von den Wiener Philharmonikern in perfekter Manier überschwappt. In perfekter Manier, hat mir einmal einer der Wiener Konzertmeister erzählt, das heißt, die Nachfliegen müssen passen. Hä? Die was? Die Nachfliegen? Was sind denn das für Viecher? Ganz einfach. Es gibt beim Walzer die 1 und dann die 2 Schläge, die hinterherfliegen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und angeblich nur die Wiener setzen die perfekten Nachfliegen, die ein wenig rausgezögert werden, vom ganzen Orchester. Kollektives Nachfliegen-Feeling. Dadurch kommt der Walzer ins Schweben. Nicht einfach 1, 2, 3, 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt kennen wir das Geheimnis und können in 3 ausgewählten Versionen überprüfen. Alles nur Chefsache der Wiener oder
Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Ich stelle mal drei kurze Momente aus dem insgesamt 10-minütigen Walzer-Melodien-Treiben in jeweils drei Aufnahmen nebeneinander. Zunächst das berühmte Donau-Thema, das jeder kennt. Die Nummer 1, Heribert Ernst Ritter von Karajan, kurz Herbert von Karajan, der Salzburger, mit seinem Orchester, den Berliner Philharmonikern, 1968. Er bahnt den Walzer spannungsreich langsam und leise an und lässt uns dann übers Parkett stampfeln. Nummer 2. Das Orchester, das für sich den einzig wahren Walzerdreh beansprucht, inklusive der berühmten Nachfliegen. Die Wiener Philharmoniker, die Jahr für Jahr immer noch aus Strauß und dem Donauwalzer Kult machen, am Neujahrsmorgen. So auch 2006 unter Leitung des lettischen Dirigentenstars Maris Jansons. Und in der Tat, hier werden die Nachfliegen zelebriert. Der Walzertakt hinkt gehörig. So soll es ja angeblich echt wiernerisch sein. Die ersten Takte des berühmten Donauthemas lässt Maris Jansons fast in Zeitlupe drehen. Dann nimmt der Kreisel Fahrt auf. Und jetzt die Nummer 3. Der Herr, der in Maastricht ganz standesgemäß in einem prächtigen Schloss lebt und für sich die veritable Strauß-Nachfolge beansprucht. André Rieu. Nee, wirklich. Auch wenn er oft belächelt wird. Dem Holländer darf man zugestehen, dass er seit 50 Jahren mit seinem Johann Strauss-Orchester einen Top-Job macht. Wenn er zur Show anreist, dann mit mehreren Sattelschleppern, die eine Wiener Straußkulisse vom Feinsten im Bauch tragen, mitsamt einem riesigen Kronleuchter, um die Ballsaalillusion perfekt zu machen. Und wenn André Rieu, wie einst Johann Strauss, die Geiger ans Kinn setzt und den Donauwalzer ins Tanzen bringt, dann ist ihm das Mitklatschen der Fans sicher. Nix hinkende Nachfliegen, hier muss sich das Rädchen drehen, ungestört und einfach im durchlaufenden Walzertakt. Nun eine zweite Stelle. Strauss baut ja seine Walzer mit einem irren Reichtum an Ohrwurm-Ideen, ein Segment nach dem anderen. Das macht es übrigens auch für Dirigenten und Orchester gar nicht so einfach, einen Strauss-Walzer wirklich gut zu spielen. Ständig der Wechsel der Stimmungen, der Tempi, mal vollmundig, mal ausgedünnt, mal die ganze Gesellschaft, mal der Fokus nur auf ein Paar, mal zurückhaltend, mal zügellos. Die folgende Stelle in der Mitte des Donauwalzers ist so ein kurzes Innehalten, ein Moment der sehnsüchtigen oder auch schmachtenden Blicke. Und dann darf wieder ausgelassen gewalzt werden. Herbert von Karajan und die Berliner erzählen das sensibel und spannungsreich. Musik Und jetzt die Wiener Philharmoniker unter Maris Jansons. Sie kommen ins Flüstern. Da wird fast gesäuselt. Selbst die Trompeten sind sehr zurückhaltend mit einem kleinen Echo. Was da wohl auf der Tanzfläche ausgehandelt wird? Jedenfalls ist die Euphorie danach groß. Was macht die Nummer 3? André Rieu. Der wittert hier eine Chance, sein Publikum zu überraschen. Er ist ja ein Entertainer, einer, der weiß, wie man die Leute hochbringt. Und da lässt er es sich nicht entgehen, aus diesem Walzersegment eine kleine Szene zu machen. Der Heurige, der junge Kopfwehwein hat zugeschlagen. Da kann es auch mal kurzzeitig zu einem kleinen Aussetzer kommen, bevor die Motorik wieder funktioniert. Da ist ein ganz anderes Paar auf der Tanzfläche als zum Beispiel bei dem flüsternd Säuselnden zuvor bei den Wienern. Das ist nicht Tanzparkett, sondern heurigen Duft geschwängerter Tanzboden. Dann noch ein letzter, dritter Ausschnitt aus dem Donauwalzer. Das Walzerrad, das sich dann endlich nach so viel Hin- und Hergeplänkel ausgelassen dreht. Ein Trompetensignal gibt das Zeichen. Dann darf so richtig gewalzt und geschwelgt werden. Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker im gesetzten Tempo. Und jetzt die Nummer 2. Maris Jansons lässt die Wiener Philharmoniker ganz nach österreichisch-ungarischer K&K-Tradition, nach kaiserlich und königlicher Tradition, etwas militärischer klingen. Starke Akzente auf dem militärischen Schlagwerkapparat geben diesem Walzermoment eine stramme Note, wie sie der gut gezwirbelte Schnauzbart liebt. Dann noch die Nummer 3, der Strauß-Entertainer André Rieu. Er lockt die Begeisterung seines Publikums nicht mit militärischen Ehren, sondern wiederum mit einigen spannungsaufbauenden Verzögerungen. Und er überlässt den mitklatschenden Fans die Freude an der Melodie. Hier werden Walzer und Melodie zum direkten Hemmungslöser. Wenn man erahnen will, wie Strauss anno dazumal gefeiert wurde, dann sollte man eine Tournee von André Rieu verfolgen. So ähnlich muss es gewesen sein. Frage ist nur, ob André Rieu auch ein Neupfundländer hat, dem er an seiner Stadt die begehrten Locken abschneidet, um sie den Damen zuzuwerfen. Tja, O Donau, so blau, sei gegrüßt viel tausendmal. Dieser Walzer von Strauss ist für mich ein Geniestreich. Was der Meister da an Dreiertakt gezaubert hat, führt nicht nur zu unzähligen Aufnahmen nach den Originalnoten, sondern auch zu etlichen kreativen Bearbeitungen. Anstatt Donauwalzer ganz, der ist ja 10 Minuten lang, möchte ich diesmal zum Schluss noch ein paar Interpretationen bzw. Versionen anspielen, die ich sehr kreativ und einzigartig finde. Da ist zunächst mal die Boygroup der 1930er Jahre, die vom Nazi-Regime zerschlagen wurde, aber ihr Spirit, ihr Charme und die bahnbrechende Art der Arrangements sind unvergesslich. Die Comedian Harmonists.
Schwarzwald her, eilst du hin zum Meer, schwing des Segen aller Wegen, und der Bergekranz, hell vom Morgenglanz, spiegelt freundlich sich in deiner blauen Wellentanz.
Dann gibt's eine sagenhafte Klaviertranskription von György Csivra, einem ungarisch-französischen Pianisten, dessen 72-jähriges Leben mit dem Wörtchen turbulent nur sehr untertrieben zu umschreiben ist. Csivra, der schon als Kind seine Kabinettstückchen und Tastenakrobatik auf einem heruntergekommenen Klavier eines Wanderzirkus zum Besten gab, er hat 1957 in Paris eine eigene Bearbeitung des Donauwalzers gespielt. Man meint, es seien 4 oder gar 6 Hände, es sind aber nur die 2 von Csivra selbst, unter denen die Donau gewaltig sprudelt, spritzt und schillert. Jetzt habe ich noch einen Schmankerl. Ein Kontrabass ist ja nicht unbedingt für walzertänzerische Leichtigkeit bekannt. Was soll man dabei 10 Kontrabässen sagen? Richtig gehört, der 100-jährig verstorbene Kontrabassist Erich Hartmann hat sich diese elefantöse Nummer ausgedacht. Mit grandiosem Erfolg übrigens. Das Kontrabassensemble Michinori Bunya spielt hier bei einem Live-Konzert und gibt der Donau eine dunkelblau-zähflüssige Konsistenz. Ganz zum Schluss noch ein zwitscherndes amerikanisches Donauvögelchen namens Josephine Tominia, 1937 von Jimmy Dorsey and his Orchestra engagierte Koloratursopranistin. Aus den Donauwellen werden hier glasklar swingende Waves.
Musik
dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. Ihr könnt in der ARD Audiothek auch noch andere Folgen finden, wie etwa Somewhere Over the Rainbow, Something von den Beatles, Knocking on Heaven's Door oder auch Klassiker wie Beethovens Mondscheinsonate oder Tschaikowskis erstes Klavierkonzert. Und wenn ihr eine Anregung habt, was ich hier an dieser Stelle unbedingt mal in den Vergleich nehmen könnte, schreibt an interpretationssache@sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Musik erzählt Geschichten, die so häufig nur an einem ganz bestimmten Ort entstehen können. Das haben wir hier im Podcast schon oft gehört, zum Beispiel bei La Mer von Charles Trenet oder Antonin Dvořáks Symphonie aus der Neuen Welt, die damals in New York entstanden ist. Auch Romane sind oft ganz eng mit Orten verbunden. Wenn ihr diese Verbindung und die Hintergründe spannend findet, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Beim rbb-Bücher-Podcast Orte und Worte ist der Ort selbst als Schauplatz für die Geschichte oder als Inspiration wichtig. Neben dem aktuellen Buch und persönlichen Gesprächen mit bekannten Autorinnen und Autoren. Die Hosts Anne-Dore Krohn, Nadine Kreuzzahler und Stefan Oswald präsentieren außerdem Buchtipps und eine Buchzusammenfassung in unter einer Minute. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks SR Kultur.